Ja, bei diesem Doppelfest Ostern und Taufe habe ich mich gefragt, hey, was ist eigentlich Taufe? So wie wir es im Neuen Testament wiederfinden. Was ist es eigentlich? Und die Taufe ist eigentlich die Antwort darauf, dass jemand bewusst zu dir Ja gesagt hat. Ich höre manchmal von Menschen, die bewerben sich und schicken sie die Bewerbung weg und dann wird es spannend. Die Frage ist nämlich, ist die Bewerbung angekommen? Und die Person, die das gelesen hat, was empfindet die dabei? Ist die begeistert von der Bewerbung oder nicht? Und sagt die Person dann, ja, wir wollen dich und lädt sie dich zum Bewerbungsgespräch ein. Und dann nach dem Bewerbungsgespräch ist der Personalleiter immer noch der Meinung, ja, wir wollen sie. Und manchmal erlebst du die Leute so, wenn sie zu so einem Gespräch gehen mit so einem gesenkten Kopf und so unsicher, voller Unsicherheiten, dann kommen sie zurück und wenn es positiv war, dann ist alles, sieht die Welt völlig anders an. So, ja, ich wurde genommen und ich fange da und da an. Und diese Person hat ja eine Entscheidung für mich getroffen. Dann sind sie ganz glücklich und das Leben hat wieder einen neuen Sinn und es wird wieder geplant, wird wieder, hey, da und so werde ich arbeiten, mit dem und dem zur Arbeit fahren und man hat wieder Hoffnung. Und bei der Taufe, da hat Jesus eine Entscheidung getroffen für dich und für mich. Und das ist wie so diese, ich weiß nicht, ob ihr kennt, diese Bilder aus der Antike, diese ausgestreckte Hand Gottes. Ich glaube von Michelangelo. Diese ausgestreckte Hand Gottes zu den Menschen hin, wo Gott sagt, hey, ich habe alles getan, meine ausgestreckte Hand ist ausgestreckt zu dir. Und jetzt kommt es darauf an, dass du mit deiner süßen kleinen Tatze, da, ja, so manchmal... Kennt ihr das, wenn ein Kind geboren wird und dann machst du den Handtest? Na, und dann legt man so als Papa so das kleine Etwas da so da drauf auf die Hand und denkt, wow, krass, kommt von mir. Irgendwann wird es vielleicht sogar größere Hände haben, hoffentlich nicht, als ich. Und das sind also die Gefühle, die Gott gegenüber dir hat, gegenüber dem Menschen hat, wo er sagt, hey, dieser Mensch, ich habe eine Sehnsucht nach ihm, ich will diesen Menschen wiederhaben. Der ist mir verloren gegangen. Ich habe mich für diesen Menschen entschieden, hatte ein Ja zu ihm, so wie manchmal Eltern hoffentlich immer zu ihren Kindern ein Ja haben. Und der Vater wartet quasi, bis das Kind kommt und sagt, jawohl, du hast dich für mich entschieden, ich entscheide mich auch für dich. Und dann sind wir wieder eins. Früher bekundete man mit der Glaubenstaufe die vorhergegangene Entscheidung. Und zwar die Entscheidung, ab jetzt will ich mit Jesus leben. Diese Entscheidung, ab jetzt gibt es einen Herrschaftswechsel in meinem Leben. Ab jetzt hat einer das Sagen. Und zwar Gott, und zwar Jesus. Und das ist eine krasse Entscheidung. Es gibt Länder im Islam, da kostet dich diese Entscheidung den Kopf. Das, was wir heute so machen werden, unten auch ein Stockwerk tiefer, das ist in islamischen Ländern so die Sache, die dich den Kopf kostet. Wenn du mal den Weltverfolgungsindex anschaust, noch nie wurden so viele Christen für ihren Glauben verfolgt, noch nie wurden so viele Christen für ihren Glauben ermordet. Wenn du wirklich so weit bist, dass du sagst, ich lasse mich taufen auf den Namen Jesus, das kostet dich das Leben. Und das machen diese Verrückten trotzdem. Und in den letzten 2000 Jahren gibt es immer wieder, die Geschichte überliefert es immer wieder, diese Zeugen, dass bei den Taufen Menschen gesehen haben, wie andere es ernst meinen und sie angesprochen wurden und gesagt haben, vielleicht ist das auch was für mich. Vielleicht ist das auch was für mich, mein Leben Gott ganz anzuvertrauen. In meinem Leben zu sagen, Jesus, sei du der Chef. Und das ist so gut und das ist so wichtig. Jesus, an dem geht es an Ostern ganz stark. Wisst ihr, für Jesus auf die Erde zu kommen, war kein Spaß. Für Jesus auf die Erde zu kommen, war kein Zugewinn. Das können wir uns so vorstellen, Jesus, der Vater und der Heilige Geist, sie waren ja von immer an schon dabei. Sie haben alles geschöpft, sie haben keinen Anfang und kein Ende. Und irgendwann hat Jesus gesagt, hey, ich kriege diesen Kontakt mit den Menschen nicht hergestellt. Ich kriege die Beziehung mit ihm nicht hergestellt von hier oben. Ich muss als Chef runter auf die Erde. Ich muss zu ihm kommen. Und das hatte für ihn gar keinen einzigen Vorteil. Das ist, kannst du dir so vorstellen, wie wenn du Kleider bekommst von jemandem und die sind dir zu klein. Und du musst dich da reinzwängen. Oder, muss ich aufpassen, was ich sage, ja? Vielleicht, wenn man von früher den Schrank aufmacht und ihn durchstöbert und entdeckt dann die Jeans, wo man früher mit 16, 18 getragen hat und wundert sich, wie durch die Luft und andere Einlässe die Kleider immer weiter schrumpfen, ja? Oder vielleicht hast du heute als junger Mann einen Anzug gesucht, weil Ostern ist. Und hast festgestellt, durch die atmosphärische Veränderung, ja, passt der Anzug von früher nicht mehr. Und dann, so bei der Hose wird es dann so richtig eng, ja. Und dann denkst du, okay, das Hemd passt nicht mehr rein, das muss draußen sein und so hinsetzen. Dann muss ich gucken, dass ich den Knopf noch aufkriege. Und ich sag's ja spaßig, aber Jesus als Gott hat quasi die menschliche Natur dazugenommen, als er auf die Erde gekommen ist. Und das hat für ihn nur Nachteile. Der wusste immer noch, wer er ist. Der wusste immer noch, dass er Gott ist. Aber es gab so viele Situationen, wo er hätte den atomaren Knopf drücken können, ja, wie uns manche Präsidenten. Ich stelle mir das so richtig vor. Du wirst verhaftet. Du wirst falsch beschuldigt. Du stehst vor den Herrschern der damaligen Zeit und du sagst denen ins Gesicht, Jungs, wenn ich wollte, ich würde schnipsen. Und ihr werdet nicht mehr eingesetzt als Könige. Ihr werdet nicht mehr eingesetzt als Herrscher. Und da kommen Leute und sagen, die verbinden ihm die Augen und die schlagen ihn von links und von rechts und sagen, Jesus, wer von uns war's? So Demütigung, ne? Und Jesus sagt, hey Leute, ich bin immer noch Gott. Wenn ich wollte, würde ich schnipsen und ihr werdet ausgelöscht. Armeen von Engeln würden runterkommen und das hier platt machen. Im Alten Testament, da hören wir, da wurde Feuer geschickt und all das. Und Gott hat gesagt, nein, ich komme mit Liebe, ich komme mit Barmherzigkeit, ich will diese Menschen retten. Und das stelle ich mir so schwierig vor. Wenn du Leid ertragen musst, aber es eigentlich gar nicht musst, versteht ihr? Wenn ihr die Möglichkeit habt, dem auszuweichen. Das ist so wie wenn du krasse Kopfschmerzen hast und nebendran liegt die Tablette und du weißt, wenn du die einnehmen würdest, wären die Kopfschmerzen weg. Aber du entscheidest dich, da trotzdem durchzugehen. So, wenn jemand schon krasse Kopfschmerzen hatte, ja. Das heißt, Jesus ist diesen Weg gegangen für mich und für dich, weil er wusste, das ist der Weg, den er gehen muss. Diesen Weg des Gehorsams. Jesus war nie infiziert mit Sünde. Das muss man sich irgendwie so vorstellen, wie einer, der nie krank war. Einer, der nie Schnupfen hatte. Und jetzt soll er quasi wie so eine fette Spritze nehmen mit all den Krankheiten, die es gibt. Und die soll er sich injizieren. Wer von uns würde das freiwillig machen? Wir beten ja heutzutage Gesundheit und solche Dinge ja an. Und wir wollen ja immer gesund sein. Und Jesus, der hatte noch nie Sünde erlebt, nie Sünde gehabt. Und dann sagt der Vater, wenn du diese Menschen retten willst, dann musst du all ihre Sünden, all das, was sie je gemacht haben, wo sie Gott je enttäuscht haben, all das musst du auf dich nehmen, weil die können das eh nicht tragen. Und diese Spritze hat er sich injiziert. Unvorstellbar. Jesus stand vor der größten Entscheidung seines Lebens. Er wusste, was zu tun ist. Er wusste, was richtig ist. Er wusste, was von ihm erwartet wird. Er wusste, dass er stellvertretend für die Menschen, die gegen seinen Vater gelebt und gehandelt haben, für sie die Sünder, für uns, unsere Sünde, nicht seine Sünde, dass sich das initiieren müsste. Er wusste, dass er sich entscheiden muss, ob ihm diese Menschen das wirklich wert sind. Und er hatte einen freien Willen. Er hätte auch Nein sagen können. Er hatte den freien Willen. Er musste überlegen, ob sie es ihm wert sind, Strafe auf sich zu nehmen. Strafe für etwas, was er nie getan hat. Vielleicht kennt ihr das bei Geschwistern. Drei Geschwister, einer verbockt und dann kommen die Eltern und sagen, wer war's? Und früher hat man so Geschichten, ja, dass dann der ältere Bruder sich gesagt hat, okay, ich nehme die Strafe auf mich, eigentlich was der Kleine. Ja, meine Tochter würde sagen, das ist ungerecht. Warum soll ich die Strafe auf mich nehmen für etwas, was ich nicht getan habe? Wir haben ja so einen hohen... Wir haben ja so ein hohes Gerechtigkeitsempfinden. Warum sollen wir Strafe für etwas auf uns nehmen, was wir nicht getan haben?
Warum sollen wir es mit etwas verunreinigen, was wir nicht verursacht haben? Und dann müsst ihr euch vorstellen, Jesus musste sich entscheiden, vom Vater getrennt zu sein, was er nie war, seit der Ewigkeit. War nie eine Sekunde auseinander. Und jetzt soll er das auf sich nehmen. 3 Tage, ja? Sterben, gekreuzigt werden, ins Grab. In der Hoffnung und im Wissen, dass er auferstehen wird. Aber all dies, er hat ja alles gefühlt. Hebräerbrief sagt uns, Jesus hat jede Versuchung erlebt, die wir erleben werden. Und in allem wurde er versucht und in allem hat er widerstanden. Und er kann uns aber deswegen auch in allem nachvollziehen. Das ist ja, deswegen musste er diesen Weg gehen, warum man sich fragt, warum musste das alles sein? Warum musste Jesus jede Sünde alles erleben, jede Versuchung über sich ergehen lassen? Damit wir jemanden haben, der uns voll nachvollziehen kann. Jetzt ist Jesus im Himmel oben und immer wenn wir zu ihm beten und irgendwo wirklich in der Pampa stecken und irgendwas erleben, wo wir das Gefühl haben, Gott, das hat so niemand erlebt, hebt Jesus den Finger und sagt, stopp, genau das habe ich erlebt. Wenn du zu mir betest, wenn du mir irgendwas erzählst, sei dir sicher, ich kann dich nachvollziehen. Du hast einen hohen Priester im Himmel, Jesus, der dich in allem versteht. Jesus war es die Menschen wert, falsch beschuldigt zu werden, ohne sich zu wehren. Wir haben so dieses Osterlamm Gottes, habe ich auch von Nachbarin geschenkt bekommen. Das sieht so schön aus. Aber die Bibel spricht von einem Osterlamm, das geschlachtet wurde. Also in dem Moment, wo das Osterlamm hingebracht wurde, das war nicht so gut für das Lamm dann. Ja? Das wird so niedlich. Wir schenken uns das so noch mit Schokoladenfüllung. Aber das Osterlamm, das eigentliche Osterlamm heißt, eigentlich hätten wir da unter das Messer gesollt und da ist Jesus hingegangen. Ohne sich zu wehren, ohne irgendwie zu boykottieren. Jesus, er hatte sich nicht leicht gemacht. Er fühlte und spürte in allem wie du und ich. Er selber sprach so darüber im Garten zu seinem Vater. Hey, da haben wir ein Gebet vom Vater und Sohn, vom Sohn zum Vater überliefert. Und interessanterweise hat es auch was von Bibel sagt, dass der Sohn sich dem Vater untergeordnet hat. Ein Wort, mit dem wir oft nichts anfangen können. Aber er schildert das hier, sein Ringen. Und ich werde euch einen Text vorlesen, geschrieben von einem Arzt, Lukas dem Arzt. Ich finde es immer interessant, wenn man die Evangelien liest, je nachdem, wer es überliefert. Die Sachen, die der Arzt beschreibt, finde ich, sind so anders geschrieben. Halt von der Sicht von einem Arzt. Jetzt lese ich euch mal das Gebet, das Jesus im Gethsemane aus der Sicht von Lukas dem Arzt. Lukas 22, Vers 40. Als Jesus dort am Ölberg angekommen war, sagte er zu ihnen, seinen Begleitern, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel von Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig, und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Also die waren nicht eingeschlafen, weil die waren vor Kummer eingeschlafen. Vielleicht kennst du solche Situationen. Du machst dir so viele Sorgen, du bist so erschöpft, du schläfst drüber ein. Du kannst nicht mehr. Die waren auch mit betroffen, ja. Wie könnt ihr nur schlafen? Ich hörte eine Enttäuschung in ihm. Sagte er zu ihnen, steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Ich finde, in diesen kurzen Versen spürt man diesen Jesus, der in Gethsemane ist und der weiß, was auf ihn zukommt. Und der nicht dann sagt, ja, wenn dann der Schmerz kommt, dann nehme ich die Tablette und dann spüre ich das alles nicht mehr. Wenn es hart auf hart kommt, wenn ich beleidigt werde, dann drücke ich den Knopf, dann höre ich das alles nicht mehr. Er weiß, was auf ihn zukommt und er sagt, ja, ich entscheide mich bewusst dafür. das auf mich zu nehmen, weil ich diese Menschen so wahnsinnig liebe, weil ich diese Menschen, die uns verloren gegangen sind, wieder bei mir haben will, weil ich nicht zuschauen will, wie diese Menschen in eine ewige Verlorenheit ferne von Gott gehen, sondern ich möchte, dass sie eine Ewigkeit mit mir, mit Gott verbringen. Und deswegen gehe ich den Weg. Aber menschlich liest du so richtig, wie der sagt, Vater, übrigens, falls wir irgendein Detail vergessen haben, falls es irgendwie so einen leichten Weg gibt, es ist okay, wenn wir den nehmen. Ich finde es so menschlich und so gut, dass es da auch steht. Es ist nicht ein Gott, und hier bekommen wir ein Bild von Gott, wie er ist. Es ist nicht ein Gott, und jetzt hört zu, der anderen befiehlt, im Namen Gottes sich in die Luft zu sprengen. Merkt ihr den Unterschied? Da ist einer und sagt, ich nehme Schmerzen auf mich, all das. Ich beame mich nicht weg. Das ist nicht einer, der sagt, ich sprenge irgendjemanden in die Luft in meinem Namen dann auch noch. Oder das ist auch nicht einer, der verlangt, im Namen Gottes Rache zu üben. Genau das Gegenteil. Das hier ist ein Gott, der statt Rache Vergebung und Gnade bringt. Statt Rache Vergebung und Gnade. So anders. Es ist so ein anderer Gott. Bitte, in unserer toleranten Gesellschaft, wenn euch irgendjemand sagt, Religionen wie der Islam und das Christentum glauben an denselben Gott. Bitte schaltet euer Hirn ein und vergleicht und fragt euch, ob ein Vater so unterschiedlich zu seinen Kindern sein kann. Ob ein Vater zu dem einen sagen kann, es ist völlig okay, deinen Nachbarn auszulöschen. Und zu dem anderen Kind sagt der Vater, aber wenn dir einer auf die eine Wange schlägt, halt die andere hin. Überlegt mal. Ich lerne als Vater, du sollst deine Kinder konsequent erziehen und dasselbe sein zu beiden, ja? Weil sonst spielen sie dich aus. Wenn sie lernen, der eine darf morden und alles Mögliche machen und der andere darf sich immer brav benehmen, wenn sie beide gegen dich rebellieren. Und wenn beide sagen, Vater ist nicht konsequent. Und die Bibel sagt, Gott verändert sich nicht. Am Kreuz sehen wir klar die Konsequenz, Jesus entscheidet sich für mich und dich. Er hat eine Entscheidung getroffen, mit aller Leidenschaft und mit aller Kraft. Und deswegen ist es, finde ich, auch so wichtig zu sagen, die Taufe ist kein Kinderspiel. Ich verstehe es nicht, warum auch in unserem Land aus der Taufe ein Kinderspiel gemacht wird. Ich möchte an der Stelle sagen, Taufe ist nichts für Kinder. Hier ging es um Leben und Tod. Hier ging es darum, dass jemand für uns in den Tod gegangen ist, den wir verdient hätten. Taufe bedeutet, wir gehen in den Tod Jesu und stehen mit ihm auf in ein neues Leben. Es ist kein Kinderspiel. Jesus selber wurde nie getauft, er hat sich segnen lassen im Tempel. Für uns als Vorbild und später als Erwachsener hat er sich von Johannes taufen lassen. Und Johannes sagte, ich bin doch unwürdig, dich taufen zu lassen, du hast doch nie gesündigt. Und er sagte, ja, recht hast du, aber zum Vorbild für die Menschen, die nach mir kommen. Hier ging es darum, dass einer bereit war, für Menschen zu sterben, damit wir, wenn wir an ihn glauben, nicht wegen unserer Sünde sterben müssen, sondern mit Gott ewig weiterleben. Da geht es um das Leben danach, aber auch das Leben hier. Wenn du sagst, ich lasse mich taufen, bewusst, ich tue mein altes Leben hinter mir lassen. Ich bringe mein altes Leben unter die Erde. Ab dem Moment lebst du nicht mehr alleine, sondern Christus lebt in dir und Christus lebt bei dir. Und er führt dieses Leben mit dir an der Seite. Das heißt nicht, dass du dann perfekt bist. Dafür müsstest du direkt im Anschluss sterben. Das ist jetzt, wir haben zwar, nein, machen wir nicht. Nein, wir werden dieses Leben auch nach der Taufe führen. Mit Versuchung, aber wir haben einen, der uns zur Seite steht und einen, der uns hilft und einen, den wir anrufen können und der uns immer nachvollziehen kann und der in allen Versuchungen uns versteht. Das ist so ein Unterschied. Das Kreuz Ostern ist eine ausgestreckte Hand Gottes, die wir noch einschlagen müssen. Das ist unsere Antwort, die Taufe. Jesus, ich schlage ein in diese ausgestreckte Hand. Oder es ist ein unterschriebener Blankoscheck Gottes, auf dem steht, ich vergebe dir deine Schuld und deine Sünde. Aber wir müssen diesen Scheck nehmen. Wir müssen darauf all unsere Sünde aufschreiben. Wir müssen sie bekennen. Wir müssen sie lassen und lassen wollen. Und dann ist die Schuld bezahlt. Und niemand mehr darf kommen und uns an diese Schuld erinnern. Und weißt du, der Teufel, der alte Gauner, der hat ja viele Akten, ja? Und dann kommt er und will erinnern. Ja, aber du sagst, du wärst so und so, aber ich kenne dich doch da und da und so, ne? Dann hast du sagen, ey Teufel, hallo, guck mal in deinen Kalender, 1. April 2018, liegt alles noch unten in der Wanne, lass mich in Ruhe, lass mich in Frieden. Jesus ist dafür gestorben, hau ab. Und dann merkt er, ups, Mist, der hat seine Hausaufgaben gemacht, die hat seine Hausaufgaben, ihre Hausaufgaben gemacht. Na gut, muss mir was Neues einfallen lassen. Hey, das ist eine gute Beerdigung, Taufe. Wir lassen die Dinge, wir bekennen sie, wir lassen sie vor Gott und bekommen die Unterstützung von Gott. Jesus ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Halleluja, das ist viel wichtiger, ja? Er ist auferstanden. Er hat dir und mir ein neues Leben möglich gemacht. Ein Leben mit einem lebendigen Gott an der Seite, der uns nie verlässt. Und die Bibel sagt, das ist so Hammer, von dessen Liebe uns nichts und niemand mehr scheiden kann, wenn wir uns einmal für ihn entscheiden. Es gibt nichts. Es gibt kein chemisches Mittel, kein Nichts, kein Gift, kein Nichts, was uns trennen kann von ihm. Aber es kommt nicht billig. Es hat einen Preis. Wir müssen Dinge, die uns von Gott fernhalten, in den Tod schicken. Dinge, die uns nicht gut tun, Dinge, die uns gefangen halten, Dinge, die uns oft zerstören, die uns binden, die uns fesseln. Schlechte Gewohnheiten, Charakterschwächen, Sünde, schlechte Neigung, schlechte Denkweisen, schlechtes Gerede und so weiter. Eine meiner Lieblingsbibelstellen steht irgendwo im 1. Korinther 6. Da steht sowas wie Leute, die alkoholsüchtig sind, Leute, die Kinderschänder sind. Und denke ich so, wow, das steht in meiner Bibel. Und dann steht, die werden nicht ins Reich Gottes kommen. Denke ich so, ja, kann ich nachvollziehen. Und dann schreibt er direkt weiter, und solche sind viele von euch gewesen. Da denke ich mir, das ist eine spannende Gemeinde, die Korinther. Denke ich mir, super, da sitzt du neben ehemaligen Kinderschänder, das kriege ich nicht unter die Füße. Mörder, Betrüger und so weiter. Und da schreibt er so einfach, solche sind viele von euch gewesen, aber durch das Blut Jesu seid ihr erlöst. Ich denke, hey, was hast du, Jesus, für eine Power, Menschen zu verändern, Herzen von Menschen zu verändern, Seele zu verändern, wo unsere Psychologen einfach aufgeben, wo unsere Psychologen sagen, das kriegen wir nicht hin. Wir können die Menschen so runter beruhigen, nochmal beruhigen, nochmal beruhigen, dass er so gerade so über die Straße gelaufen kann, seine Triebe und sonst irgendwas. Aber da heißt es, solche sind viele von euch gewesen. Spannende Gemeinde. Ja. Wir müssen uns reinigen, von ihm klare Absicht haben, auch so zu bleiben. Wer das entscheidet, der hat sich nicht nur, der hat Gehorsam gezeigt und ist konsequent und lässt sich taufen als Zeichen vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Dazu gehören Engel und Dämonen. Das setzt man ein Zeichen, ich gehöre zu Jesus und Gott wird zu dir kommen. So wie hier beschrieben wurde, die Engel kamen und stärkten Jesus. Oder auch nach der Taufe, der Heilige Geist kam zu ihm und sie stärkten ihn für das Leben danach. Gleich werden wir die Zeugnisse von Menschen hören, die ihr altes Leben in den Tod Jesus schicken wollen und die aber auch herauskommen wollen in ein Leben mit Jesus, in der Kraft seiner Auferstehung. Amen. Amen. Amen.